AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Hallo Sascha.
Hallo.
Und es ist mir eine riesige Freude, dass du da bist. Denn, du musst wissen, Sascha, ich bin als PlayStation-Kiddo aufgewachsen und habe immer nur von Nintendo gehört. Und ich war, jetzt wo ich etwas älter bin, denke ich mir so, habe ich die richtige Kindheit gehabt? Hätte es noch eine viel epischere Kindheit gegeben? Vielleicht mit Nintendo und The Legend of Zelda? Und ich brauche eine Person, die mir sagt, warum das ein fantastisches Spiel ist und warum ich das unbedingt nachholen muss. Und deswegen bist du hier und ich bin sehr dankbar dafür.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf, gerade für Ocarina of Time, worüber ich ja eh am liebsten spreche, so ziemlich.
Du betreibst nämlich den wunderbaren YouTube-Kanal Najimil, verstehst dich auch sehr, sehr gut auf Deep Dives, genauso wie ich. Und da dachte ich mir, das ist doch ein Match. Wir müssen unbedingt miteinander reden, denn meine Community zwingt mich schon seit Jahren. Michael, du musst Legend of Ocarina of Time, das musst du spielen, das musst du streamen, das musst du inhalieren, das musst du verstehen, das musst du dir auf den Körper tätowieren. Und ich wollte mir einfach mal eine neutrale Person suchen, weil meine Community irgendwie, weiß ich nicht, die ist so vorbelastet, ne? Die ist nicht neutral genug. Deswegen freue ich mich ganz, ganz toll auf dieses Gespräch heute.
Du brauchtest eine neutrale Person für Ocarina of Time und hast mich gefragt.
Also, verstehst du, die haben manchmal habe ich, nee, also, ja, nee, du, weil du bist nicht in unseren, du bist ja nicht in unserem Community-Kreisen drin, du kennst die Insider nicht, du bist auf jeden Fall neutral, aber du verstehst ja auch was von deinem Fach, deswegen. Najimi, bist du, Sascha, du bist mit Legend of Zelda of Ocarina of Time, bist du aufgewachsen von der Kindstube an?
Mhm. Also es war nicht mein erstes Zelda, aber eines der ersten auf jeden Fall, ja. Das erste Mal Ocarina of Time gespielt habe ich, da war ich 7 oder 8.
Ich habe letztens mit einem Freund, haben wir uns die besten Spiele aller Zeiten angeguckt auf Metacritic und die sind da ja in olympischen Stein gemeißelt und tatsächlich thront auf Platz 1 anscheinend schon seit Jahren The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich habe folgende Frage an dich, bevor wir da tiefer reingehen. Wie viel davon ist wirklich auch noch, sagen wir mal, 400 Jahre später gerechtfertigt und wie viel davon ist Nostalgie?
Ich glaube ehrlicherweise, dass das so ein Phänomen ist wie bei Final Fantasy VII, dass das zum größten Teil Nostalgie ist. Wobei sowohl Ocarina of Time als auch Final Fantasy VII Meilensteine in der Spielentwicklung gesetzt haben. Also diese offenere Welt in Final Fantasy jetzt mit einer tiefgründigen Story noch dazu, aber in Ocarina of Time spezifisch natürlich, du hattest so viele neue Mechaniken, die es vorher in Spielen einfach nicht gab. Du hattest die Mechanik, dass du das Alter verändern kannst, was es so in Zelda zumindest auch noch nicht gegeben hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und es gibt auf jeden Fall viele Faktoren in Ocarina of Time, bei denen ich mitgehen würde, dass man sagt, ja, es ist eines von den besten Spielen, die es jemals gab. Aber ich würde es nicht auf Platz 1 setzen.
Was würdest du auf Platz 1 setzen?
Final Fantasy X.
Das hatten wir im Vorfeldgespräch schon gehabt. Und alle Personen sagen mir, Michael, du musst mit einem anderen Final Fantasy-Spiel anfangen. Und du sagst jetzt Final Fantasy X. Warum hast du Recht und die anderen Unrecht?
Ich würde nicht mal sagen, dass die anderen Unrecht haben oder dass ich da Recht habe. Ich glaube, das ist einfach eine sehr individuelle Aussage. Für mich persönlich hat Final Fantasy X einfach einen enormen emotionalen Einfluss gehabt. Also es hat mich auf sehr vielen Ebenen geprägt. Aber ich würde deshalb nicht sagen, dass es verkehrt ist, mit einem anderen Final Fantasy anzufangen. Du meintest ja vorhin, dass es jemanden gab, die Final Fantasy 9 gesagt hat. Würde ich auch
Grüße
komplett
gehen
mitgehen.
Raus an Lilly Schote.
Also das als erstes zu spielen, damit machst du auch überhaupt nichts verkehrt. Wenn du dich für 7 entscheidest, auch nicht. Aber dann spiel lieber das Original, meiner Meinung nach. Ich denke, jeder Teil hat auf irgendeine Art seinen Reiz, außer Final Fantasy II, das ist Müll. Und da ist nichts verkehrt, womit man anfängt. Ich glaube, es ist einfach wirklich so die eigene Wahrnehmung, die eigene Erfahrung, die man beim Spiel gemacht hat und wie es einem selbst damit ging.
Vielen Dank, Sascha, dafür. Du hast so eine richtige Cozy-Game-Stimme. Ich bin total entspannt. Danke dafür.
Dankeschön.
Könnt ihr auch genauso in ihrem Deep Dive hören. Also das ist immer total, das ist total toll, wenn man so ein Video hört und dann hört man den Mensch hat eine richtig angenehme Stimme und dann kann man sich auch stundenlang auf eine Reise begeben. Ich weiß nicht, was die Leute beim Klang meiner Stimme empfinden. Manche sind vielleicht auch, manche sind vielleicht entspannt, manche sind vielleicht ein bisschen verstört, manche sind vielleicht genervt, aber ja, ein bunter Blumenstrauß an Phonetik. Final Fantasy X nehme ich auf jeden Fall mit. Legend of Zelda Ocarina of Time. Wusstest du, dass, kennst du Hype the Time Quest, das Playmobil-Spiel von Ubisoft?
Nein, noch nie gehört.
Und das Faszinierende an diesem Spiel ist, es ist wirklich nicht der Rede wert, es ist auch nicht besonders gut, aber von den Playmobil-Spielen ist das Beste. Und wenn es sehr wenige gibt, heißt das nicht viel. Aber es gab diesen tollen Werbeslogan auf der Verpackung, das ist ein Mittelalterspiel, und da stand drauf, das ist die Antwort des PCs auf Zelda Ocarina of Time, also quasi der Zelda Ocarina of Time-Killer. Und das finde ich so süß, wenn man dieses Cover anguckt und dieses kleine, pixelige Playmobil-Männchen da steht und diesen großen Gott herausfordert. Ich finde es total süß.
Also ich glaube, wenn sich ein Spiel damit brüsten muss, dass es besser ist als das und das, kann man nicht so großartig viel erwarten, weil wenn das so wäre, würde es ja für sich selbst sprechen.
Und ja, das ist,
ich wüsste nicht mal, dass es von Playmobil Spiele gibt. Also es sagt sehr viel aus.
Aber ja, dieses Playmobil-Männchen hat Link herausgefordert. Das ist das Faszinierende. Ich kenne keine Reihe, bei der man eigentlich immer wieder, also Zelda ist nicht die Protagonistin der Reihe, es ist Link, aber Link kommt nicht im Titel vor. Ich kann mir nicht erinnern, welche Reihe dieses gleiche Problem hat. Und es werden ganz viele Leute, glaube ich, in Quiz-Sendungen sagen, wenn sie diesen Peter Pan-Verschnitt sehen, ja, der Typ heißt doch Zelda. Kannst du dir, können wir das irgendwie endgültig auflösen? Müsste es eigentlich The Legend of Link? Warum heißt es nicht The Legend of Link?
Ich glaube, beide Namen sind richtig, aber Legend of Zelda klingt einfach besser.
Stimmt.
Allein von der, also nur vom Klang her klingt das einfach schöner und es klingt magischer. Aber schlussendlich, sowohl Link als auch Zelda sind ja beides Reinkarnationen. Also der eine durch, sag ich mal, Zufall, die andere durch Blutlinie und Ganondorf ist auch noch einer und das ist aber wieder ein anderes Thema. Aber beide Namen würden passen, aber schlussendlich, also für das Spiel selbst wird es keinen Unterschied machen und The Legend of Zelda klingt halt einfach wirklich, wirklich besser.
Stimmt schon. Bei Legend of Link, Legend of Zelda, da hast du noch dieses epische Echo am Ende.
Es klingt magischer.
Fühle ich. Ich habe tatsächlich, das ist ja spannend, ne? Man guckt sich dieses Spiel an. Grafisch ist natürlich jetzt doch einiges in die Jahre gekommen, sieht putzig aus. Und dann findet man raus, wenn man sich mal mit der Story beschäftigt, da ist aber Inception ein richtiger Witz gegen. Als ich einen Artikel mal dazu geschrieben habe, wie viel, und das hast du jetzt gerade schon angesprochen, wie viele verschiedene Zeitlinien und wie die Teile alle chronologisch hintereinander sind, das ist ja wow. Wow.
Ja. Die Zelda-Zeitlinie ist so ein Thema für sich, das stimmt.
Hast du da einen Favoriten?
Ja, also ich gehe tatsächlich mit der Zeitlinie, die in Majora's Mask und Twilight Princess weiterführt. Ich glaube, das wäre so mein Favorit an Zeitlinie, die weitergeht. Wobei ich sagen muss, wenn ich mich für die entscheiden müsste, dann würde ich halt Wind Waker schon wieder ausschließen. Das würde mir auch sehr schwer fallen. Aber ich würde mit der gehen auf jeden Fall. Ist ja nicht so, dass es irgendwie verschiedene Zeitlinien gibt und nur da spielen die Spiele, sondern es gab ja eine Zeitlinie bis zur Ocarina of Time. Da wurde die Zeitlinie ja gespalten und dann ging es ja in drei Strängen weiter.
Genau, und du bevorzugst auch eher so die düsteren Teile der Reihe.
Auf jeden Fall.
Dann, weil ihr merkt, ich erstelle gerade ein Profil für Sascha, damit wir sie ungefähr einschätzen können. Da präsentiere ich dir noch eine andere Aussage. Ich sollte unbedingt mal The Legend of Zelda Breath of the Wild spielen. Hab dann für mich festgestellt, ich bin kein großer Open-World-Fan. Ich mag dann eher diese linearen Zelda-Spiele. Und es gibt ja tatsächlich auch Gruppierungen, wie ich hörte, in eurem Franchise, die genauso sind, so nach Motto, ja, ich mag eher die linearen Sachen. Oder ab Breath of the Wild ist es einfach fantastisch geworden und man kann die alten Sachen nicht mehr spielen. In welches Lager gehörst du? Beziehungsweise kannst du Leute verstehen, die mit Breath of the Wild viel anfangen können und gleichzeitig wenig?
Ich kann die Leute verstehen, die mit Breath of the Wild viel anfangen können, ja, aber ich gehöre nicht dazu. Weil bei mir ist es tatsächlich genauso wie bei dir. Ich bin kein Open-World-Fan. Ich bin also maximal Semi-Open-World, aber niemals komplette Open-World. Ich brauche genaue Anweisungen. Ich kann ein Spiel nicht genießen, wenn ich selbst erstmal finden muss, was ich überhaupt machen soll. Und das nimmt mir in sehr vielen Aspekten auch einfach den Spielspaß. Also ich habe Breath of the Wild mehrfach angefangen und ich habe es nie wirklich weit geschafft. Einfach weil es mir zu viel war und zu überladen. Und das war für mich nicht so dieses Zelda-Feeling, was ich persönlich kannte. Aber deshalb würde ich jetzt nicht per se sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Auf gar keinen Fall. Es ist halt nur nicht für mich ein geeignetes Spiel, sage ich mal. Aber ich verstehe diejenigen, die es auf jeden Fall mögen. Aber da muss man einfach der Typ für sein.
Es ist so eine Typfrage, ne? Und das ist so der typisch so, ja, es hat nicht an dir gelegen, es hat eher an mir gelegen, Breath of the Wild, du kannst nichts dafür. Das finde ich total spannend, dass es ganz vielen Spielreihen diese Entwicklungen gibt, ne? Dass so bis zu dem Punkt richtet es sich an diese Zielgruppe, dann hat es sich weiterentwickelt und dass dann auch Entwickler die Schwierigkeit haben, müssten sie jetzt ein neues Spiel machen, wäre es unmöglich, damit alle Zielgruppen gleichzeitig abzuholen und dann muss man halt Farbe bekennen und sich auf was fokussieren. Ehrlich gesagt, ich habe tatsächlich zuerst Breath of the Wild angefangen und ja, man soll sich mit den Mechaniken erfreuen und so ein bisschen rumspielen und nicht von der Ausdaueranzeige genervt sein, wenn man gerade klettert. Aber ehrlich gesagt hatte ich damit irgendwie keinen Spaß. Ich war da irgendwie total allein in dieser Welt und zu wissen, dass das postapokalyptisch ist, obwohl das alles so super schön ist, damit konnte ich überhaupt nicht connecten. Nee, also ich hatte keinen Antrieb, etwas in dieser Welt zu tun, außer auszumachen.
Ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Ich glaube, bei mir ist es einfach dieses. Also hätte ich einen genauen Leitfaden, würde es mir halt einfach leichter fallen. Ich habe lustigerweise letztens die Collector's Edition vom Lösungsbuch geschenkt bekommen von BOTW und TOTK, dass ich die halt, wenn ich sie irgendwann mal spielen muss, nutzen kann dafür. Aber ohne würde ich es auch nicht machen.
Brauche ich eine Motivation, ne? Besiege das Böse, rette die Welt und nicht spiel mir mal diesen Felsen da hinten rum. Das ist so, nein, ich bin ein Held, ich kann, ach, das ist nicht so mein Ding. Und deswegen lobe ich mir diese, die linearen Zelda-Spiele, da bin ich ein großer Freund von. Und ich finde, es ist so ein, es gibt sehr, sehr viel Fantasy. Es gibt sehr viel 0815 Fantasy und Ritter und Drachen und so ein Quatsch. Und bei Zelda fand ich das immer so toll. Es ist so schwer zu fassen, ne? Es ist so märchenhaft, aber gleichzeitig auch super düster, weshalb ich das immer von weitem so interessiert beobachtet habe, aber ich hatte halt nie eine Nintendo 64 und hat mich aber trotzdem von außen total fasziniert und seitdem ich von diesen Zeitlinien weiß und auch weiß, es gibt auch richtig düstere Zelda-Spiele, denke ich mir, ah, dieser Tag wird kommen und er ist nicht mehr so weit und fern, dass ich mal Fan davon werde. Womit ich zur nächsten Frage komme, findest du, oder damit du auch mich sofort entwaffnen kannst, ist Nintendo. Sind das Kindheitsspiele oder steckt da eigentlich viel, viel mehr hinter? Ist das die ewige Kindheitskonsole?
Nein. Also grundsätzlich finde ich nicht, dass die innere Kindheit ab einem gewissen Alter aufhört. Deshalb würde ich auch Nintendo nicht als, also oder deren Konsolen als so Kindheitskonsolen betiteln, weil ich, das ist zeitlos, meiner Ansicht nach. Also gerade auch bei Zelda. Oberflächlich betrachtet sind es Kinderspiele. Tiefer betrachtet nein. Also gerade in Ocarina of Time, da geht schon wieder los. Was du da für sehr tiefgründige Sachen im Hintergrund hast, von denen du am Anfang überhaupt nicht ausgehen kannst. Majora's Mask an sich ist ein Meisterwerk, das meines Erachtens nach nicht von einem Kind, was so tiefsinnig noch gar nicht denken kann, wirklich erlebt werden kann. Du kannst in diese Welt eingesogen werden, du kannst dieses Düstere verstehen, aber du kannst nicht diesen tiefen Ursprung dessen verstehen, was dort eigentlich wirklich passiert. Und das so als Erwachsener nochmal später nachzuspielen und nochmal zu erleben, finde ich, hat eine ganz, ganz andere Wirkung.
Die Kindheit endet nie, Kindheit ist zeitlos. Spannend. Spannend nehme ich mit. Ich erkläre dir kurz, wie ich zu Legend of Zelda gekommen bin. Nämlich, das war recht spannend. Ich habe während der Pandemie irgendwann mal gemerkt, so, ne, es kommen gerade aktuell nicht mehr so viele Spiele raus. Und wenn Spiele rausgekommen sind, konnte ich da nicht so richtig mit connecten. Ne? Und dann hat es mich so ein bisschen in die Vergangenheit, in die Nostalgie gezogen. Und deswegen fand ich tatsächlich auch Spiele spannend, die vielleicht andere Leute in ihrer Kindheit gespielt haben, selbst wenn ich sie nicht gespielt habe. Quasi, dass ich die Kindheit eines anderen nachholen kann. Da schließt sich der Kreis, dass ich das, als ich das eben am Anfang meinte. Was hältst du für die beste Möglichkeit, heutzutage Legend of Zelda Ocarina of Time zu spielen, falls man gerade nicht eine N64 auf eBay ersteigert hat?
Meinst du wirklich einfach nur, wie man es spielen kann?
Ja, technisch.
Alles, was ich dir jetzt sage, ist nicht legal.
Aber okay, nee, also. okay, bevor wir auf das Illegale eingehen, hatte ich aber letztens festgestellt bei Nintendo Switch in diesem Dings-Abo, diesem Super-Abo, das ist dann, da kann man es theoretisch spielen. Warum sollte man das nicht? Oder,
Also kannst du machen, aber es gibt wirklich keinen Grund. Es gibt so viele freie Möglichkeiten, wie du das mittlerweile spielen kannst. Es gibt Modding-Communities, die einen PC-Port dafür entwickelt haben, wo du das auf einer FPS-Anzahl spielen kannst, die Nintendo in 40 Jahren nicht erreichen wird. Und mit einer verschönerten Grafik und allem Möglichen. Also mal davon ab, dass du dafür bezahlen müsstest, um Ocarina of Time sogar zu spielen. Also monatlich bezahlen müsstest, beziehungsweise jährlich, je nachdem. Vielleicht ist es cool für unterwegs, ja. Aber es gibt auf jeden Fall gerade am PC einfach viel, viel, viel bessere Möglichkeiten. Ich sage jetzt nicht, dass ich es verwende, aber ich habe gehört, Chip of Arcanion ist eine großartige Sache. Vor allem kannst du da auch Multiplayer spielen. Du kannst mit deinen Freunden zusammen dieses Spiel spielen und dir so viele neue Möglichkeiten aufbauen, wie du spielen möchtest. Also da würde ich, also wenn das jemand spielen möchte, würde ich definitiv jedem Chip of Arcanion raten.
Ihr seht gerade vor eurem inneren Auge eine riesige Pro- und Con-Liste, die ins Unendliche schießt und auf der Pro-Seite bei Switch steht, ja, ihr könnt es mobil spielen.
Ja, also so, das ist halt aber auch alles. Du hast halt immer noch die 20 FPS von damals. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wenn jetzt jemand an neue Spiele gewöhnt ist, dann greift der nicht auf 20 FPS zurück, definitiv nicht. Und auch nicht an eher eine, ich sag mal, eine klobigere Steuerung. Das hat seinen Reiz und Leute wie wir kommen damit klar, aber es gibt nur mal eben die, die halt einfach moderner sind, die halt lieber das Moderne präferieren und dafür ist es definitiv nicht geeignet.
Faszinierend, faszinierend, schreibe ich mir alles auf. Gehen wir zu den richtig interessanten Sachen über. Wann hast du dich in Legend of Zelda Ocarina of Time verliebt? In welcher Szene?
Letztes Jahr. Ach so.
Letztes Jahr? Okay, nee, aber damit haben wir zumindest bis die Zeit. Okay, letztes Jahr, wir reden von 2024. Okay, das ist noch gar nicht so lange her. Okay.
23, 24 rum, ja. Als ich angefangen habe zu streamen, damals noch mit einem VTube-Model, lustigerweise, wollte ich einen Randomizer spielen, weil mir jemand damit die ganze Zeit in den Ohren lag. Spiel mal einen Randomizer, spiel Randomizer. Und ich dachte so, warum sollte ich das tun? Und dann habe ich damit angefangen, lustigerweise mit Majora's Mask. Ich bin sowas von gescheitert, dass ich gar keine Lust mehr hatte und habe dann Ocarina of Time genommen. Und während ich den ersten Ocarina of Time Randomizer gespielt habe, habe ich die ganze Zeit gesagt, wie overrated ich Ocarina of Time finde und dass es nicht mal in meine Top 5 kommen würde bei Zelda-Spielen. Und erst als ich mit den Videos angefangen habe, kam meine Liebe zu diesem Spiel so richtig. Ich mochte es vorher. Ich mochte es auch gerne, aber nicht so wie jetzt. Das kam wirklich erst durch meine Videos dazu.
Also, dass du dich quasi nur mit Recherchen darin aufgemacht hast, das nochmal auf eine vollkommen neue Weise wahrgenommen hast.
Hm. Genau, ja, ich habe auf jeden Fall meine Wahrnehmung dazu verändert. Und dadurch, dass ich halt einfach wirklich in die Tiefe gegangen bin und das nicht so oberflächlich betrachtet habe wie vorher. Weil für mich war es immer, es Ocarina of Time und Majora's Mask gehen für mich Hand in Hand. So, die spielen ja auch direkt nacheinander und das waren für mich immer so, die beiden, die gehören zusammen. Und ich habe das in meinem Kopf irgendwie immer verglichen und habe dann gesagt, ja, Majora's Mask ist besser, das sage ich auch immer noch, aber ich habe deshalb Ocarina of Time so unfair degradiert, weil ich dem nie diese Chance gegeben habe, dass ich mich wirklich so darauf einlasse, wie ich es halt jetzt im vergangenen Jahr zum Beispiel gemacht habe. Deshalb da, würde ich sagen, war so der Punkt, als ich eben angefangen habe, den Content darüber zu machen.
Ich finde das ultra spannend. Wenn man Menschen im Internet, wenn man mit ihnen über Gaming redet und sie fragt, wie alt sie sind, du wirst immer falsch liegen. Wenn du so fragst, was sie beruflich machen, du wirst immer falsch liegen. Und das Dritte, was du mir gerade quasi beigebracht hast, finde ich spannend. Leidenschaft ist tatsächlich zeitlos. Wenn jemand richtig tief drinsteckt, könnte das seit 5 Tagen sein oder seit 5 Jahren. Selbst da gibt es keinen Unterschied. Super spannend. Ich hätte dich jetzt drauf wirklich getippt, dass du schon seit über 10 Jahren irgendwie da drin steckst, aber das ist jetzt erst seit jetzt einem Jahr oder drüber ist. Faszinierend. Magst du mich an den Goldnuggets deiner Forschungen, deiner Recherchen teilhaben lassen, was du über Ocarina of Time sagen kannst?
Ja, gerne. Also der Großteil meines Contents sind ja Theorien oder Lore und halt beides vermischt. Also ich sag natürlich, wann was Theorie ist und wann nicht. Aber es fing tatsächlich durch diese Nachforschung in den Theorien an. Und lustigerweise, und das ist auch der Grund, warum es meinen Kanal überhaupt gibt, der einzige Grund, warum ich dieses Video über den Schattentempel gemacht habe, war, weil einer meiner besten Freunde, Perry mit P, Grüße gehen raus, mir nicht glauben wollte, dass es eine Folterkammer in einem Kinderspiel gibt. Und ich habe ihm gesagt, doch, doch, und die Wände bestehen aus Leichen und dann hast du dort noch Foltergeräte und das Spiel ist ab 6, wie kann das denn sein? Und er so, ja, komm, red mal. Und ich habe gesagt, okay, ich beweise es dir. Und deswegen ist das Schattentempel-Video entstanden. Also hätte ich nicht diese Diskussion mit Perry gehabt, würde es meinen Kanal gar nicht geben. Und auf den Schattentempel folgte dann Volvagia, die Hintergrundgeschichte, wie traurig das eigentlich ist. Oder generell diese ganzen Tempelanalysen. Und ich würde sagen, dass das so auch, ja, diese Liebe zu diesem Spiel immer mehr geprägt hat.
Ich kann dich nur an den Sachen teilhaben lassen, die ich wahrnehmen konnte. Das ist weniger, als das du hast. Aber was ich an diesem Spiel spannend finde, sind ja diese zwei Zeitlinien, selbst im eigenen Spiel, ne, seiner Kindheit und seinem Erwachsenen von Link. Und dass er nachher das Geschenk erhält, quasi seine Kindheit zurückzuholen. Was irgendwie spannend ist, es ist ein kindliches Spiel, in dem aber eine Kindheit komplett fehlt eigentlich. Ne? Also sie wird halt übersprungen und dann muss Link erwachsen gegen alles Mögliche kämpfen und auch vielleicht sich mit seiner Schuld beschäftigen und dass dir in diesem Spiel auch nichts geschenkt wird und dass du auch in jedem Dungeon oft wieder anders geprüft wirst und ich fand das ordentlich knackig und ich war auch sehr ich war sehr mitgenommen, vor allem von den unterschiedlichen Symbolen, Mythen, denn ich, wie gesagt, ich kann es nicht so richtig in eine Fantasy-Welt einsortieren, weil es auch religiöse Bezüge hat, dann hast du halt wieder Elfen, dann hast du wieder Monster. Ich find's toll, dass man das nicht fassen kann und das gibt dem Ganzen so eine tolle Atmosphäre. Und ich war spätestens nach der Szene mit dem Baum am Anfang, war ich so geflasht und ich finde es cool, wenn Abenteuer es schaffen, du wirst dich jetzt auf eine epische Reise begeben. Wenn sie dieses Gefühl erzeugen können, dass so ein Kontinent vor mir liegt, das ist wirklich eine krasse Stärke und ich finde es beeindruckend, dass das heute immer noch so stark ist. Selbst wenn du sagst, dass da natürlich sehr viel Verklärung bei ist, aber diese Momente haben nicht nachgelassen.
Definitiv. Du hast von Anfang an wirklich dieses Gefühl, okay, du gehörst nicht in dieses Leben, in das du einfach reingesetzt wurdest, sondern du bist für was Größeres bestimmt. Und genau das durchlebt Link ja auch, aber ich finde auch, man selbst erlebt das auf eine gewisse Art. Du hast eben genau das mit dem Deku-Baum. Du siehst diesen Baum vor dir sterben, obwohl du ihn retten wolltest. Und dann musst du auf einmal raus in die weite Welt, obwohl du aufgewachsen bist mit dem Glauben, dass die Kinder des Waldes sterben, wenn sie rausgehen. Du machst es trotzdem und lernst so viele neue Völker kennen, lernst so viele Kulturen kennen und musst denen helfen und machst es natürlich gern. Und diese ganzen Eindrücke, klar durchlebt die an sich Link, aber man selbst als Kind auch auf eine gewisse Art. Und das fängt Ocarina of Time wirklich perfekt ein.
Faszinierend. Hast du eine Lieblingsstelle, auch wenn das natürlich eine gemeine Frage ist?
Eine Lieblingsstelle?
Ich weiß, dass das eine gemeine Frage ist.
Oh, das ist eine verdammt schwierige Frage eher. Ist es okay, wenn ich gerade ein bisschen länger überlege? Schneiden wir das
du, auf? Ich kann dir die Frage auch stellen und wir beantworten sie in 20 Minuten währenddessen. Also quasi andere Teile deines Gehirns können sich jetzt mit dieser Frage beschäftigen, während wir weitermachen und dann irgendwann mal mitten im Dialog bricht es aus dir heraus. Jetzt weiß ich, es ist der Wassertempel oder so. Ich bin gespannt zu hören. Wenn du quasi dich als Touristenführerin siehst für Zelda Ocarina of Time, ne, und eine Menge durch das Spiel führst, gibt es noch andere Sachen, jetzt unabhängig von der heftigsten oder schönsten Stelle, also andere Sachen, die dich an diesem Spiel begeistern?
Ja. Nehmen wir mal als Beispiel direkt den Waldtempel. Mhm. Also generell hast du in jedem Gebiet sofort das Gefühl, okay, du bist im Geschehen auch drin. Und diese Welten, wie sie aufgebaut sind, beziehungsweise die Länder, wie sie aufgebaut sind, haben alle ihren eigenen Stil und ihre ganz eigene Stimmung. Zoras Domain, oder so, Zoras Reich auf Deutsch, weil ich spiele nur noch auf Englisch. Das Zora-Reich zum Beispiel, du kommst dort rein, diese Musik umhüllt dich sofort. Du fühlst dich einfach so umarmt irgendwie fast schon von diesem Hintergrundlied. Die nehmen dich alle so lieb auf und erklären dir alles Mögliche, spielen mit dir zusammen und du siehst diese Wasserreflexion bzw. die Lichtreflexion an den Wänden und es ist einfach so schön, es ist so ästhetisch und das hast du in fast jedem Gebiet. Die, zum Beispiel die Wüste, ne, Gerudo Valley oder auch die Haunted Wastelands. Ich weiß wirklich nicht, wie die auf Deutsch heißen gerade.
Das ist nicht schlimm.
Auf jeden Fall die Wüste zwischen der Gerudo-Festung und dem Geistertempel, zwischen dem Wüstenkoloss. Da dieser Zwischenbereich, du hast wirklich das Gefühl, du bist gerade in dieser staubtrockenen Wüste, du musst gefühlt die ganze Zeit Wasser trinken, weil du dieses Geräusch hast von diesem Sandsturm und alles ist so trocken und gelb und ich würde einfach wirklich sagen, in den Gebieten die Atmosphäre, ja, also als Touristenführer kann ich sagen, nimm dir die Zeit, lauf durch das Land und genieß die Ästhetik, die Spieleentwickler da wirklich reinfließen lassen haben.
Es ist, als ob ich es gerade spielen würde, in meinem Kopf, während du davon erzählst. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe tatsächlich, ich habe mit 9 angefangen zu spielen. Ich habe es natürlich nur bei Leuten damals gesehen, die Konsolen hatten. Und bis ich mal eine eigene bekommen hatte, bin dann mit PlayStation aufgewachsen. Manche Spiele waren zu schwer für mich. Mit anderen kam ich dann rein. Und PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Aber ich habe tatsächlich fast über 15 Jahre gebraucht, zu verstehen, was ich eigentlich an Spielen toll finde, weil, ne, weil man spielt halt eins nach dem anderen, wenn man es mal in der Werbung gesehen hat, wenn es empfohlen worden ist. Aber was einen wirklich am Spielen begeistert, ist mir tatsächlich sehr spät aufgefallen und dann fand ich raus, Atmosphäre. Es war tatsächlich auch eines der stärksten Sachen in meinem allerersten Spiel, was ich damals gespielt habe. Und das finde ich schön, dass du das eben mit Breath of the Wild erwähnt hast. Ne? Es ist halt wirklich so eine Spielenden-Typ-Frage. Wenn das zu dir passt, dann ja, und wenn es nicht zu dir passt, nicht. Und das erklärt vielleicht auch, warum es für mich so eine magnetische Anziehungskraft zwischen Ocarina of Time und mir gibt, weil ich das tatsächlich von dem, was ich gesehen habe, mich das auch sehr, sehr angesprochen hat. Nicht mal die Steuerung und so. Und du willst nicht wissen, wie oft ich von Sachen runtergefallen bin. Aber die Musik und diese Atmosphäre, ja, das, also das, mit solchen Sachen hast du mich. Das ist mir egal, ist mir die Steuerung ist egal, ist mir egal, wie Sachen gealtert sind, weil ich denke, Atmosphären sind super selten. Also richtig gute Atmosphären sind super selten.
Gehe ich komplett mit.
Wann wusstest du, ist das für dich auch Atmosphäre so eines deiner, der wichtigsten Sachen, die du in Spielen suchst, oder gibt's da noch was anderes?
Ja, also natürlich spielt man Spiele, um auf eine Art unterhalten zu werden. Aber wenn ein Spiel das wirklich schafft, dich aus dem Alltag rauszuholen und dich einfach dich selbst vergessen zu lassen, dann hat's alles richtig gemacht. Und das schafft nun mal einfach eine Atmosphäre. Da finde ich aber, dass es Majora's Mask besser gemacht hat als Ocarina of Time. Wenn ich das so offen sagen darf, da hast du einen Ort. Das ist so eine Kuppel mit einem, er ist Astronom, nicht Astrologe. Der erzählt dir von dem, was er sieht, der lässt dich auf den Mond schauen, aber diese gesamte Kuppel ist in einem Design. Du läufst eine regenbogenfarbene Treppe nach oben, das Lied davon nimmt dich komplett ein und das gesamte Observatorium ist einfach, also ich habe tatsächlich schon Zimmer von mir eingerichtet mit einem Moodboard, welches nur auf dem Observatorium basiert hat. Also das ist eine ganz eigene Welt da drin und das ist so ein kleiner Bereich. Die Atmosphäre ist gut, wenn du vergisst, dass du selbst existierst. Und das macht Majora's Mask meiner Meinung nach besser als OOT auf jeden Fall. Aber generell in Spielen ist das, ist, glaube ich, so ein universelles Ding.
Sehr schönes Zitat. Das hat Tattoo. Es ist Tattoo-würdig, sich auf den Körper zu tätowieren, sich selbst zu vergessen. Sind Spiele in meinem Falle bei mir tatsächlich Silent Hill 2? Also ich glaube, so tief wie du in Zelda steckst, stecke ich in Silent Hill 2 drin, um es halt quasi gewissermaßen zu ehren und um mich noch mehr dafür zu begeistern. Und ich habe für mich festgestellt, man kann jede schlechte Aussage über Silent Hill 2 tätigen. Das macht für mich überhaupt keinen Unterschied. Also das kann meiner Leidenschaft dafür gar nichts wegnehmen. Selbst wenn diese Kritikpunkte gerechtfertigt sind und ja, das Gameplay ist in Silent Hill 2 auch zu kritisieren, aber trotzdem ist das so unglaublich toll. Du hast einen Deep Dive zu Ocarina of Time gemacht. Magst du mich dran teilhaben lassen oder die Leute, die auch zuhören, was uns da zu erwarten hat in diesen wundervollen Minuten?
Also, es ist tatsächlich ein Deep Dive in die Entwicklungsphase von Ocarina of Time. Also damals noch Zelda 64 genannt, das war ja der Ursprungstitel. Und der Name Ocarina of Time kam ja erst später. Die wussten ja auch bis über die Hälfte, als sie das Spiel entwickelt haben, nicht mal, wohin die Story überhaupt geht. Das fand ich auch sehr interessant zu erfahren. Aber es wurden, also gefühlt jeder Bereich wurde verändert. Wir haben dort angesprochen, wie die Story sich verändert hat. Wir haben dort auch angesprochen, was für Items man mal nutzen konnte. Zum Beispiel die Medaillons. Die konnte man tatsächlich so nutzen. Heute kriegst du die nur noch als Belohnung, wenn du einen Dungeon abgeschlossen hast. Als, ja, eine Art Siegel, sage ich mal. Und damals hatten die tatsächlich noch eine Funktion. Da konntest du als Navi durch die Welt durchfliegen. Und das war, als wir das gesehen haben, also wir haben ja die Beta-Version, eine nachgestellte Version zur Verfügung gehabt und konnten die selbst spielen. Und da als Navi durch die Welt zu fliegen, das war eine ganz andere Erfahrung, als man sie so kannte. Wir sind da wirklich ausgerastet, als wir das gesehen haben. Und also wir haben wirklich versucht, alles abzudecken. Hätten wir alles abgedeckt, wäre das Video heute immer noch nicht fertig, weil es so unfassbar viel ist. Aber ich habe gehört, es könnte ein paar zwei geben. Nur vielleicht. Und genau, die ganzen Bereiche, die Gebiete. Wie haben sich die Tempel verändert? Warum gibt es die überhaupt? Wie kam es überhaupt dazu, dass man den jungen Link spielt? Denn ursprünglich war der junge Link gar nicht geplant. Du solltest eigentlich nur als erwachsener Link spielen. Und wir haben die gesamte Entwicklungsphase einmal aufgebrochen und so kompakt wie möglich zusammengefasst. Und das ist dort auch in dem Video drin.
Danach ist man aber auch irgendwie ein bisschen erschlagen nach der Produktion, oder?
Kannst dir gar nicht in Worte fassen. Also, dieses Video, wir haben 2 Monate daran gesessen. Und das Skript für dieses Video ging 23 Seiten lang. Und diese ganzen Gameplay-Aufnahmen zu machen, dann hatten wir die Gästeparts noch drin, die dann eben auch gastgerecht zu schneiden, dass es halt zu dem Gast passt, war auch so eine Sache für sich. Natürlich hat es Spaß gemacht, aber es war für mich auf jeden Fall zu viel, was ich mir aufgebürgt habe für einen zu kurzen Zeitraum. Also ich hätte mir mehr Zeit dafür geben müssen. Und wir haben daraus gelernt. Wir haben eher mit Majora's Mask angefangen, dass es Ende des Jahres kommen kann mit der Beta-Version. Was natürlich extrem viel Arbeit jetzt schon abnimmt, weil wir eben schon die ersten paar Sachen rausgesucht haben. Aber ja, das waren 2 Monate, dieses Video war die ganze Zeit präsent. An Weihnachten, ich bin zu meiner Familie gefahren. 5 Stunden im Zug, habe dort gearbeitet, habe 2 Stunden mit meiner Familie gebracht. Danach habe ich mich zurückgezogen und weitergeschnitten. Das war eine Sache, die werde ich meinen Lebtag nie wieder machen, weil ich es unfassbar bereue. Und an Silvester habe ich genau dasselbe gemacht, nur dass meine Freunde dann da waren. Und ich habe die ganze Zeit nur gearbeitet. Also ich wollte, dass das fertig wird und ich wollte, dass das irgendwann natürlich auch rauskommt. Aber dieser Aufwand, wenn man dieses Video schaut, kann man, glaube ich, gar nicht so nachvollziehen, wie viel da wirklich hintersteckt. Diese einzelnen Animationen, diese Informationen, die man behandeln muss, das Gameplay, Szenen genau wirklich aufzunehmen. Ja, das war auf jeden Fall eine Erfahrung für sich, aus der ich sehr viel gelernt habe.
Magst du mich daran teilhaben lassen, warum das sein musste? Also du kannst natürlich, also ich bin da voll auf deiner Seite, ich stelle die Frage nur trotzdem rhetorisch, weil ich da für mich selber eine Antwort habe, aber vielleicht hast du noch dieselbe oder eine andere. Warum hast du es nicht in 80 Einzelvideos gemacht? Wieso alles in einem gigantischen Video?
Weil ich persönlich lieber lange Deep Dives schaue, wo ich einfach abschalten kann. Und ich mag das nicht, wenn jemand zum Beispiel so 10 Minuten Part 1 hochlädt von weiß ich nicht wie vielen 100 und ich muss dann immer eine Woche drauf warten. Also ich wollte einfach für mich, dass das so ein großes Video ist, worauf man immer wieder zurückgreifen kann, wenn man halt gerade keine Zeit mehr hat und so weiter. Aber dass man einfach dieses Video laufen lässt, nebenbei irgendwas anderes machen kann und sich einfach entspannen kann und es eben keine Cliffhanger gibt, weil das in einem Deep Dive für mich persönlich einfach nichts ist, was ich gerne selbst konsumiere.
Was sind so für dich so die nächsten Sachen, die du unbedingt angehen möchtest?
Das passiert schon Ende Februar, lustigerweise. Dann wird es auf meinem Kanal nicht mehr nur Zelda geben, sondern auch Final Fantasy. Und ich habe jetzt so sehr, 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 sehr lange diese Problematik gehabt, dass ich nicht wusste, okay, wenn ich aber Final Fantasy Content mache und dafür halt kein Zelda kommt, dann sind ja auch die Leute aus meiner Community unzufrieden, weil sie sind ja für Zelda da. Und ich habe jetzt Mitte Januar schon angefangen vorzuproduzieren. Das heißt, ab Ende Februar, ja, kommt das erste Video raus zu Final Fantasy, wird es halt 2 Videos auf meinem Kanal wöchentlich geben, Freitag und Sonntag. Und das ist so das, worauf ich mich am meisten freue, weil, also, man sieht online von mir immer nur Zelda, Zelda, Zelda. Und dann fragt man mich, was ist deine Lieblingsspielereihe? Ja, Final Fantasy. Und es ist irgendwie so ein Unterschied, dass ich nur über Zelda spreche, obwohl das gar nicht meine Lieblingsreihe ist. Zelda ist Platz 2, aber niemals Platz 1. Und das ist so, ja, das nächste Projekt, das nächste, was angegangen wird. Wenn jetzt nur in die Zelda-Richtung gefragt wird, dann auf jeden Fall möchte ich die Theorien auf mehr Spiele ausbauen. Also live auf Twitch haben wir jetzt gerade den Zelda-Ton auch, wo ich alle Zelda-Spiele einmal spielen werde. Einfach, dass sie auch noch mal im Gedächtnis sind, dass man sie noch mal erlebt hat. Und dann habe ich ein viel breiteres Spektrum an Theorien, die ich machen kann, an Lore, die ich machen kann. Und da freue ich mich sehr darauf.
Diese eine Diskussion, ob es ein Foltergerät in einem Tempel gibt, ist daran schuld, dass du mit Zelda anfangen musstest auf YouTube.
Ja, mit dem Content, ja. Das ist wirklich nur deshalb gewesen, ja.
Die Leute, die mich kennen, wissen, dass dieses ganze Ding hier, dieser Kanal, dadurch entstanden ist, dass ich mal während einer Zugfahrt etwas gefragt worden bin. Eine ICE-Fahrt von Berlin nach Remscheid. Ich werde es nie vergessen. Aber lustig, ne? So kann das passieren in einem Juni. Ja. Magst du mich daran teilhaben lassen, was so die größten Mysterientheorien im Zelda-Dings sind? Weil in Skyrim geht es halt vor allem darum, was ist aus den Dwemern gewesen? Bei Silent Hill 2 geht es darum, worum geht es hier eigentlich? Und bei Fallout geht es vor allem darum, wie ist es eigentlich so Postapokalypse gekommen? So auf dem Niveau, was sind die größten Sachen in Zelda, wo sie auch schon seit Jahrzehnten die Experten nicht einig werden?
Die Timeline. Also, es gibt eine offizielle Timeline, aber die wird gefühlt jährlich von Nintendo irgendwie verändert. Dann gab es ja jetzt die letzten Jahre diese riesige Debatte, wo man überhaupt Breath of the Wild und Tears of the Kingdom einordnen soll. Und davon gibt es zwar offizielle Antworten, aber irgendwie sitzen die mit mir persönlich nicht richtig. Deshalb würde ich sagen, so die größte Kontroverse ist die Timeline, weil alle sich einig sind, sie existiert, aber also bis zu einem gewissen Punkt ergibt sie auch nur Sinn. Und ansonsten spielspezifisch würde ich sagen, ist Majora's Mask mitunter das größte. Majora's Mask und Twilight Princess, so die beiden. Also in Majora's Mask, ne, da streiten sich die Leute. Was ist Termina überhaupt? Ist es eine Parallelwelt? Ist Link eigentlich tot? Wieso existiert diese Welt? Was ist da passiert? Und in Twilight Princess, das Schattenreich ist eine ganz eigene Thematik in der Community. Und da setzen sich dann halt auch einfach die Fans zusammen und überlegen sich Dinge zu. Und das finde ich immer sehr schön zu beobachten.
Das ist ein relativ aktuelles Video. Die 5 Phasen der Trauer über Majora's Mask, das Link die quasi absolviert im Laufe seines Abenteuers.
Ja, genau. Also da gibt's halt die eine Version, die behauptet, Link muss die Trauer verarbeiten und geht deshalb auf die Reise. Und dann gibt's halt die Version, die ich thematisiert habe, dass Termina an sich diese 5 Trauerphasen thematisiert. Also dass jedes Gebiet eine Trauerphase so gesehen darstellt.
Welche Trauer verarbeitet Link?
Laut der Theorie wäre es, dass er Navi verloren hat am Ende von Ocarina.
Ah,
Navi fliegt ja am Ende weg.
Das kommt mir sogar bekannt vor.
Ja. Und dass die Trauer, dass er halt seine Freundin dadurch verloren hat, ist dann so das, was da immer angesprochen wird, dass das der Grund ist, warum er die Trauerphasen durchlebt.
Wenn du ein Zelda-Spiel gestalten könntest, und ja, jetzt stelle ich die nächste böse Frage und die andere ist immer noch nicht beantwortet, aber ich mach's einfach. Wenn du ein Zelda-Spiel gestalten würdest, in welcher Timeline würdest du spielen und wie würdest du aussehen?
Es würde definitiv in der Child-Era spielen, wo Link halt erfolgreich war. Also, ne, Majora's Mask, Twilight Princess, Four Swords, diese Timeline, weil das so die düsterste Timeline ist. Und ich denke mal, dieses ganze Spiel wäre einfach ein emotionaler Schlag ins Gesicht. Also wenn ich es wirklich gestalten könnte, dann müsste das was sein, was sehr tiefgründig ist, aber nicht so auf den ersten Blick erkennbar. Also ich würde tatsächlich sagen, es wäre so ein Hybrid aus Twilight Princess und Majora's Mask, was halt einfach an Tiefe nicht zu übertreffen ist im Zelda-Universum. Und es müsste für mich nicht mal ein Happy End geben, solange es passend wäre. Aber düster, tiefsinnig, mit den älteren Dungeons wieder, so wie sie halt klassischerweise aufgebaut waren. Und so in die Richtung würde ich auf jeden Fall gehen wollen, wenn ich es könnte.
Hilf mir mal ganz kurz, kann man diese ganze, ich versuche gerade zu verstehen oder ich versuche vor meinem Auge zu verstehen, womit man das vergleichen kann. Geht es bei Legend of Zelda eher um die Entwicklung von Link, also seinem Charakter, also quasi, dass die Welt so eine Spiegelung seines Charakters ist, oder geht es darum, eine Welt zu verstehen, die quasi untergegangen ist, also Richtung Dark Souls, versus Link, der sich mit sich selbst beschäftigt, eher so Richtung Silent Hill geht? Ich finde immer, dafür, dass es so knuffig und bunt aussieht, erlebe ich immer so viel Trauer und so viel Reflexion da drin. Also es versteckt sich irgendwas in diesen Spielen und das finde ich irgendwie ganz toll. Aber geht es da mehr um ihn oder um die Reiche?
Eher um die Welt, würde ich sagen. Also es gibt Spiele, da ist es auf ihn fokussiert. Wenn ich es jetzt wirklich allgemein beantworten müsste, auf alle Zelda-Teile runtergebrochen, würde ich sagen, es geht um die Welt und um die Strukturen, die dort herrschen, dass du das verstehst und dass du dich selbst darin entwickelst als Link. Und dann hast du sowas wie Majora's Mask oder Twilight Princess, wo Link sich wirklich mit sich selbst auseinandersetzen muss. Und das ist auch mal so eine willkommene Abwechslung. Oder in Wind Waker zum Beispiel ist ja der Anlass der Reise, dass seine Schwester entführt wird. Und daraufhin lernt er ja die Welt kennen. Also du hast an sich immer einen anderen Anlass der Reise. Deshalb würde ich sagen, es gibt keine Antwort, die jetzt auf jedes Spiel passt, aber grundsätzlich allgemein verglichen würde ich sagen, ja. Es geht um die Welt und die Story an sich und weniger um Link.
Aber ist das größte Problem dieser Welten, ist das größte Problem Ganondorf oder das Böse oder ist das irgendwas auch zusätzlich anderes?
Mir ist es meistens wirklich immer das Böse. Mir würde jetzt spontan kein Spiel einfallen, wo es nicht irgendwie mit dem Bösen zusammenhängen würde. Also es ist immer irgendein negativer Einfluss des Antagonisten,
den jemand durchzieht. Das finde ich spannend, weil ich hatte bei Super Mario immer das Gefühl gehabt, ja, die Erklärung, dass es neue Spiele gibt, ist, weil es neue Spiele geben muss und der Ablauf ist immer derselbe. Man hat ihm halt die Aufgabe gegeben, er muss Peach retten, die klassische Damsel in Distress Story. Und ich fand es lore-technisch bei Legend of Zelda, es ist halt im Nachhinein, musste Nintendo sich irgendwie was überlegen, um das in Einklang zu bringen. Aber diese Theorie, dass es halt dass eine ewige Schicksalsformel ist, dass Link, Zelda und Ganondorf immer wieder aufeinandertreffen müssen, dass es eben eine ewige Zeitschleife ist. Das fand ich als Erklärung interessant, warum es halt immer wieder neue Abenteuer geben muss. Was mich halt wiederum irritiert, weil in allen Zeitlinien, also vor allem, wenn wir jetzt Richtung Gameboy gehen, dass es ihm ja da sogar gelingt, Ganondorf endgültig zu besiegen. Vielleicht müsste man diese Timeline einfach fortsetzen, vielleicht wird es danach ewig weitergehen. Aber dieses Zeitschleifending, jetzt unabhängig von den Zeitlinien, wie Ocarina of Time geendet hat, zumal es so ein Knotenpunktteil ist, deswegen finde ich den irgendwie noch wichtiger. Aber das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Magst du mich dran teilhaben lassen, was so deiner Meinung nach die coolsten Mods für Ocarina of Time sind?
Randomizer. Also, ich weiß nicht direkt, ob man das als Mod betiteln kann, aber an sich, ja, auf jeden Fall eine andere Art, das Spiel zu spielen, sind Randomizer, wo halt die Items untereinander getauscht werden, so viel, wie du möchtest. Ne, werden auch die Songs getauscht, werden Rubine ausgetauscht mit Items und so weiter. Also, Randomizer, da werde ich auch nie fertig mit. Ich könnte einen Randomizer beenden und ich habe am nächsten Tag schon wieder Lust, einen neuen anzufangen. Lustigerweise gestern erst 6,5 Stunden Stream gehabt, wo wir einen Randomizer beendet haben. Also, das ist so ein dauerhaftes Ding. Deshalb würde ich, es gibt's für mehrere Teile lustigerweise, nicht nur für Ocarina of Time. Aber Randomizer auf jeden Fall. Würde ich jedem mal ans Herz legen, das auszuprobieren. Das macht unfassbar viel Spaß.
Und erzeugt damit ja auch immer ein neues Spiel, ne? Es ist halt dann nicht mehr derselbe Ablauf, du hast immer ein Zufallselement drin.
Auf jeden Fall.
Von deinem Herzensblutthema zu den aktuellen Spielen, die du gerade spielst, was spielst du abseits von Final Fantasy und Zelda? Natürlich Spielen, mit denen du dich sehr viel beschäftigst, aber was ist abseits dessen?
Also jetzt im Januar habe ich Silent Hill 2 gespielt. Oh, da hatten wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen gehabt. Als nächstes auf der Liste habe ich Resident Evil 2, was ich spielen möchte. Assassin's Creed Odyssey habe ich auch angefangen. Was auch sehr viel Zeit, eine ganz, ganz, ganz lange Zeit meines Lebens gefressen hat, war Final Fantasy 14. Da steige ich jetzt gerade schon wieder so ein bisschen mit ein. Ist halt ein MMO, kannst du immer spielen. Also die, würde ich sagen, sind jetzt gerade so die präsentesten auf jeden Fall. Aber wenn du mich schon, du hast mich jetzt gerade nach anderen Spielen gefragt. Ach, mein Game of the Decade, darf ich kurz einmal drüber sprechen?
Ja, gerne. Ich gerne.
Also, The Forgotten City. Dieses Spiel hat mich auf jeder Ebene gebrochen. Das geht nicht mal lang. Das geht vielleicht 8 Stunden, wenn du wirklich erkundest. Also es ist, wenn du dich auf diese Welt einlässt, mit diesen Charakteren wirklich interagierst und das alles wirklich so aufnimmst und ja, dich wirklich einnehmen lässt von diesem Spiel, macht dich dieses Game fertig. Und das ist so interessant, weil es ein Indie-Spiel ist. Das haben 3 Leute entwickelt. Das war ursprünglich mal ein Skyrim-Mod, lustigerweise. Und ich würde jeder Person immer und immer wieder raten, ein kurzes Game, was richtig lange im Kopf bleibt, The Forgotten City.
Ihr merkt schon, ich sammle Themen mit ihr für zukünftige Podcast-Folgen. Ein fantastisches Spiel, also wirklich auch ne, Release-Kalender während der Pandemie. Es kam so viel raus, man hat lange drauf gewartet und dann manche Sachen waren enttäuschend. Und irgendwo dazwischen bin ich eigentlich immer auf die Spiele gespannt, die mich überraschen. Ne? Nicht die, ja, es hat geil im Trailer ausgesehen und dann hat es auch Spaß gemacht und so, sondern Spiele, wo ich mir denke, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so sehr flasht. Und das war tatsächlich Forgotten City. Und
du hast es gespielt?
Ja, ich habe es komplett gefühlt und wollte gerade so tun, als würdest du mir gerade neu davon erzählen, um deine Leidenschaft nicht zu bremsen dafür. Deswegen war das ein cleverer Schachzug von mir. Aber ja, fühle ich alles sehr, sehr.
Das hat mich so fertig gemacht. Das ist jetzt fast ein Jahr her, dass ich das gespielt habe. Ich bin immer noch nicht drüber hinweg. Das hat mich so gepackt. Also, ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe ein Glücksrad gemacht mit Zahlen und habe das genommen, was rauskam. Das war The Forgotten City. Ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Und bin dann einfach da rein. Seitdem kam ich nie wieder raus. Also.
Du bist immer noch da, genauso wie ich. Ja, schön.
Ich bin ja immer noch in der Stadt, ja.
Du machst deine Spieleauswahl mittels eines Glücksrads?
Ja.
Magst du mich dran teil und uns dann teilhaben lassen, was aktuell auf deinem Glücksrad alles steht? Selbst wenn es schon geschwungen worden ist.
Ja, das waren in dem Fall waren das Assassin's Creed Odyssey, Resident Evil, Octopath Traveler, Sonic X Shadow Generations, Follow the Meaning hatte ich noch mit drauf und Metaphor ReFantazio und Persona 3. Also ich schaue immer in den Games, die ich halt habe, was davon ich noch nicht gespielt habe, die packe ich dann drauf und dann drehe ich halt einfach das Rad und das, was rauskommt, spiele ich halt als nächstes. Und deshalb, jetzt installiert sind Assassin's Creed Odyssey und Resident Evil 2, weil, also Odyssey kam raus, aber ich weiß, dass Resident Evil war was mir halt letztens noch jemand zusätzlich empfohlen hat und dann dachte ich, okay. Also, so mache ich das dann, weil ich hab zu viele Spiele, aber wenn ich was spielen möchte, dann bin ich überfordert mit der Auswahl und kann mich nicht entscheiden und spiele schlussendlich doch wieder irgendwas anderes, was ich schon eigentlich in- und auswendig kenne. Und dann habe ich das irgendwann mit einem Rad gemacht.
Aber existiert dieses Rad manuell oder machst du das im Internet oder mit einer App?
Das mache ich im Internet. Einfach im Browser gibt es so ein Online-Glücksrad und da trage ich immer die Namen ein. Das, was rauskommt, wird's.
Ich finde, das ist vor allem ein interessantes Zeitalter, in dem wir gerade leben, ne? Weil Gaming ist noch gar nicht so alt, aber wir haben mittlerweile trotzdem den Punkt erreicht, dass jeden Tag fast an die 50 bis 100 Spiele erscheinen und man kommt ja nicht hinterher und FOMO ist sehr mächtig und welche Menschen verwenden welche Kuratierung und ich bin tatsächlich ich verstehe mein eigenes Kuratierungssystem nicht, ich gehe auch immer durch meine Bibliothek und erstelle dann Ordner und versuche dann ungefähr unterschiedliche Interessen rauszufinden und ja, mir ist es auch immer sehr wichtig, nicht exakt das Gleiche immer zu spielen, sondern auch so neue Welten halt aufzuschlagen. Interessant, dass du das zum Teil auch dem Schicksal überlässt. Passt sehr zu deinem Charakter, finde ich sehr gut. Lässt du mich nach deiner fantastischen Lobrede für Forgotten City trotzdem noch dran teilhaben, wie du Silent Hill 2, vor allem das Original, ihr müsst euch vorstellen, sie hat Anfang 2025 die Möglichkeit, das Remake zu spielen oder das Original und sie entscheidet sich trotzdem für das Original. Fantastisch. Wie hat's dir gefallen?
Sehr gut. Also ich habe mir wirklich viel Zeit gelassen. Ich habe dir den Screenshot geschickt vorhin. 19,5 Stunden war ich in diesem Spiel drin. Also mir war es wichtig, das nicht einfach nur zu spielen und die Story hinter mir zu haben und sagen können, ja, haha, ich habe es mal gespielt. Sondern ich wollte einfach wirklich das Erlebnis davon haben. Und dann bin ich dort eingetaucht und relativ am Anfang hatte ich schon das Gefühl, okay, ich fühle mich wohl in diesem Spiel. Also dieser Nebel, das ist ja, also du gehst raus, du siehst Nebel und denkst dir, ah, in my restless dreams. Also es ist einfach so ein, so was Einnehmendes, diese Atmosphäre von dem Game. Dann, du verstehst nicht, warum gibt es überhaupt diese ganzen Mannequins, die dir hinterher wollen? Warum gibt es Pyramid Head? Und dann triffst du Maria, die aussieht wie Mary. Und dann gibt es dazu aber noch 10.000 Theorien, dass es ja eigentlich die Hexe ist und was nicht alles. Und es war für mich tatsächlich die Atmosphäre, die mich zuerst eingenommen hat. Und dann schlussendlich die Story, wegen der ich weitergespielt habe. Und ich habe es sehr genossen, das Spiel zu spielen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gespielt habe.
Es wird für immer Platz 1 in meinem Leben sein, dieses Spiel Silent Hill 2. Weil ich tatsächlich aus einem literarischen Hintergrund eher habe. Und ich finde, dieses Spiel ist so mächtig wie Literatur. Weil du kannst, nachdem du es durchgespielt hast, meinetwegen 6 bis 8 Mal, kannst du dich noch die 200-fache Zeit davon alleine mit den ganzen Symboliken beschäftigen. Und es ist so unglaublich toll. Je tiefer du gräbst, desto unheimlicher wird dieses Spiel. Wie gesagt, schaut in meinen Deep Dive, wenn ihr schon drin wart, wisst ihr genau, worüber ich rede, aber darf ich dich an meiner, an der wohl für mich verstörendsten Theorie teilhaben lassen zu Silent Hill 2?
Sehr gerne.
Sagt dir die Zeitschleifentheorie etwas bezüglich Silent Hill 2?
Nein.
Und dann wird das Spiel richtig unheimlich. Du erinnerst dich an die Dokumente, die man in dem Spiel findet, an Briefe und dergleichen, ne? Und die, aus denen wir nicht wirklich schlau werden, ne?
Genau.
Und nach der Theorie zufolge stammen sie von James selber, der diesen Spießrutenlauf durch diese Stadt schon wahrscheinlich millionenfach gemacht hat und sich auf jedem Durchlauf auch eigene Nachrichten hinterlassen hat. Das ist auch der Grund, warum die meisten Leichen, die man findet, die mit Jacken auf dem Boden liegen, immer so aussehen wie er. Natürlich sind sie ein bisschen verzerrt, aber das ist immer er. Und das finde ich so unheimlich, weil es gibt ein Remake, das Remake hat nichts viel Neues hinzugefügt, aber eine interessante kleine Fotoserie, die man einsammeln kann. Und wenn man alle Buchstaben in dieser Fotoserie, also die großen und die kleinen Buchstaben zusammensetzt, dann kommt der Satz raus, du bist seit 20 Jahren hier. Und das finde ich, das finde ich so gut, dass Bluebird das eingebaut hat, weil das eine Nachricht eben an die Originalfans ist, die seit 2001 immer noch in Silent Hill sind.
Nee, das finde ich schön. Aber die Theorie an sich klingt auch sehr interessant. Denkst du dann aber, es wäre so gemeint, dass diese Zeitschlafe tatsächlich eine generelle Sache ist? Oder denkst du, das ist einfach eine Zeitschleife in James' Kopf, weil er nicht damit klarkommt, was er getan hat?
Super spannende Frage. Das Tolle an Silent Hill ist, es gibt keine Wahrheit. Alle Sachen gelten gleichzeitig, also egal welcher Theorie du folgst, keine Theorie widerspricht der anderen. Es gibt auch Theorien danach, dass alle Personen, die du in Silent Hill begegnest, nicht existieren, sondern auch nur Projektionen von James sind. Gleichzeitig funktioniert es aber auch, sie als unabhängig davon zu betrachten. Ich glaube einfach, dass diese Frage nach seiner Schuld, dass sie so mächtig ist, dass quasi sobald ein James Silent Hill verlassen hat, dass ein neuer produziert wird, den wir dann gewissermaßen spielen und dass der dann wieder sich mit der Beantwortung dieser wichtigsten Frage beschäftigt, warum er Mary getötet hat. Und er ist sich so uneinig über diese Frage, dass er immer wieder neue Ichs produziert. Und zwar, und nicht alle Silent Hill verlassen, manche sterben ja auch.
Das klingt unfassbar interessant. Also ich dazu liebe werde ich mir Spiel. Auf jeden Fall was anschauen.
Schau dir gerne meinen Deep Dive dazu an.
Mach ich wirklich gern, ja, vor allem, wenn der eh schon so lang geht.
Also ich lass dir auch gerne alles zukommen.
Oh, das finde ich gut. Dann kann ich so mein Video schneiden, nebenbei dir zuhören. Das wäre ideal.
Dann schick du mir deine Videos, dann höre ich sie, während ich meine Sachen mache. Und das Spannende ist, ich lasse dich noch an einer Sache teilhaben. Alle Menschen reden über GTA 6 und es nervt mich irgendwie. Und irgendwie wirkt es so, alle Menschen wollen eigentlich nur GTA spielen oder alle anderen Spiele erscheinen nur, damit wir die Zeit bis dahin überbrücken können. Und dann habe ich mich gefragt, welches GTA beeindruckt mich denn überhaupt? Und dann bin ich irgendwie auf GTA 3 hängen geblieben und habe dann ein Video in YouTube gesehen, wo plötzlich eine Person Szenen aus Silent Hill 2 gegenüber GTA 3 gehalten hat. Und ich war so, oh mein Gott, ich liebe GTA 3, weil es das einzige Spiel der Reihe ist, das wie ein Horrorspiel ist.
Wow. Dann muss ich spielen. Das Erste, woran ich denken musste, war GTA 4. Also ich hatte so viel Spaß in diesem Game. Und hab das sehr, sehr gerne gemocht. Und seitdem wollte ich mal wieder ein GTA spielen, aber ich wusste einfach nicht, welches. Dann wird es GTA 3. Ich muss mal kurz gucken, ob das auf Retro Achievements ein Set hat, weil dann habe ich direkt noch mehr Ansporn.
Und bei diesem Spiel, das funktioniert. Also, Leute, wenn ihr Silent Hill 2 spielt, ihr werdet es am Anfang nicht kapieren. Ich habe es auch nicht kapiert. Wenn ihr euch Theorien dazu durchliest, werdet ihr denken, OMG. Und bei GTA 3 ist es noch faszinierender, weil tatsächlich, das hat Rockstar nicht beabsichtigt, aber Zeit, Gesellschaftsbild und ganz, ganz viele komische Einflüsse haben das zu einem richtigen Mythos gemacht. Weshalb ich finde, dass das der Jack the Ripper der Reihe ist. Also es gibt in diesem Spiel einen Mordfall, gewissermaßen zu klären, einen Meta-Mordfall. Und es ist so versehentlich passiert, aber das Ding blutet einfach an allen Stellen dieses Unheimliche, als würde euch irgendwas beobachten. Ha, fantastisch. Deswegen wundert es mich nicht, dass das mein nächstes Deep-Dive-Projekt ist nach Silent Hill 2. Aber so sehr, ich tausche total gerne Leidenschaften mit Menschen aus. Mhm. Deswegen danke dafür, Sascha.
Ja, danke dir auch, dass du dich da so geöffnet hast. Es freut mich auch immer, das zu hören. Vor allem, wenn Menschen so wirklich dafür brennen, für das, was sie lieben. Und du sie eigentlich gar nicht aufhalten kannst, dass sie drüber sprechen. Und das steckt einen so mit an einfach.
Was ich total gerne mache, ist Community Stories für GameStar, dass ich quasi mich mit Communities beschäftige, die Spiele am Leben erhalten, die eigentlich schon längst tot sind. Ne? Also die haben sich quasi dann noch den Code irgendwie gemobst oder haben Code neu programmiert. Und die Interviews, die Antwort von diesen Menschen, warum sie das nach 20 Jahren immer noch machen, ist halt Leidenschaft. Aber ich finde, dadurch, was sie erzählen, verstehst du das? Also ich habe in all diesen Geschichten immer gelernt, Leidenschaft ist so mit Abstand eines der resistentesten Dinge überhaupt, ne? Dass Menschen dazu befähigen, 20 Jahre in Spiele zu stecken. Und ich bin einfach nur gerne Zeuge von sowas. Also, und dann verlasse ich diese Expeditionen wieder und denke mir so, wow, ein bisschen von diesem Feuer hat auch wieder auf mich abgefärbt.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen.
Bremse mich, oh, bremse mich, bevor ich noch in Flammen aufgehe. Nee, Sascha, vielen, 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 vielen Dank. Hast du noch irgendwas, irgendwelche Punkte, die du mit mir teilen möchtest? Oder hast du eben, als du mir von dieser einen Szene in Ocarina of Time erzählt hast, genau die Stelle beschrieben, die dich an dem Spiel so am meisten begeistert?
Mir ist aber tatsächlich eine eingefallen. Und ich denke, das ist wirklich tatsächlich die von Link im Heiligen Reich. Also wo er halt eben zum Erwachsenen wird, wo er realisiert, er hat die 7 Jahre verloren, er ist ein 11-Jähriger im Körper eines 18-Jährigen und wo er zum ersten Mal wirklich sieht, dass er seine Kindheit gerade verloren hat und dass er jetzt einfach erwachsen sein muss. Und ich würde sagen, dass das ist natürlich die wichtigste Szene in Ocarina of Time, aber ich würde auch sagen, es ist die beste Szene, weil dort eben diese Realisation so bewusst vorgeführt wird.
Nintendo, Nintendo. Ja, mit deinem Klempner kriegst du mich nicht, aber Zelda, da beneide ich es irgendwie, dass ich die Kindheit nicht erlebt habe. Aber man kann sie ja immer noch nachholen. Das ist so toll am Gaming, ne? Wenn es halt technisch spielbar ist, wir hatten drüber gesprochen, dann kann man selbst sowas nachholen. Und es fühlt sich manchmal so ein bisschen wie eine Zeitreise an, wenn man gerade ältere Spiele spielt. Deswegen verstehe ich auch, warum du gerade eher Silent Hill 2 spielen wolltest. Was ich nämlich in diesem Spiel so toll finde, genauso wie bei Legend of Zelda, die Stärke dieser Spiele ist halt zeitlos, ne? Das kannst du heute noch genauso erleben wie damals. Wow. Fantastische, ich habe bei fantastischen Gesprächen die Schwierigkeit, diese Flamme gewissermaßen auszukriegen und zu einem Ende zu kommen, weil ich sonst 6 Stunden mit dir weiterreden würde. Möchtest du noch irgendwas an meine Zuhörenden loswerden? Irgendein Rat, irgendeine Aussage?
Spielt, was ihr wollt. Geht nicht mit jedem Hype mit, wenn er nicht mit euch wirklich resoniert. Wenn ihr Lust auf ältere Spiele habt, dann spielt das ältere Spiel. Wenn Leute sagen, nein, spielt das Remake, macht das, was ihr wollt. Spielt einfach das, was ihr wirklich, wirklich wollt. Lasst euch drauf ein. Geht ohne Vorurteile in Spiele und lasst euch von den Welten einnehmen. Und wenn euch der Hype gefällt, nehmt ihn mit. wenn er nichts für euch ist, dann schaut auf das, was ihr wirklich wollt. Das ist so das, was ich eigentlich jedem raten würde, der gerade mit älteren Spielen einfach anfangen möchte. Und ich kann euch Retro Achievements empfehlen. Da könnt ihr noch Achievements sammeln, wenn das so ein Ding ist für euch.
Und um das noch zu ergänzen, was du selbst sagtest, und sucht nach Atmosphären, bei denen ihr euch selbst vergessen könnt, also indem ihr eins mit dem Spiel werdet. Wow, ja. Hatte ich eben ein bisschen Gänsehaut, als du das sagtest, und genauso wie jetzt. Sascha, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Komm bitte unbedingt wieder. Ich kann es nicht genügend betonen.
Sehr gerne. Vielleicht hast du irgendwann Final Fantasy X gespielt, dann kannst du mich gerne nochmal anschreiben, aber bitte auf Albert.
Genau, dann spreche ich das fließend, richtig, genau. Und dann sagst du bemühst dich, auch wenn es ein bisschen stümperhaft klingt.
Nee, sehr gerne bin ich wieder dabei. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, da einfach mal ein bisschen drüber zu reden, zu philosophieren. Es war schön. Danke sehr.
Womit ich zu einer allerletzten Frage komme, und du brauchst da nicht drauf zu antworten, aber würde ich beispielsweise einen Deep Dive machen, der sich natürlich von deinem unterscheidet, weil wir, glaube ich, unterschiedliche Vorgehensweisen haben. Aber wenn ich einen Deep Dive zu Legend of Zelda Ocarina of Time mache und dafür die Experten und Expertinnen von YouTube holen möchte, würdest du da mich begleiten wollen? Und du musst nicht drauf antworten. Sie hat drauf geantwortet.
Auf jeden Fall.
Wow.
Mach es gerne und zähl mich mit rein. Ich bin dabei.
Meine Einladung ist raus und sie ist schon längst beantwortet, wie ein Herr der Ringe und Najime wird antworten, großartig. Leute, wenn ihr das auf YouTube hört, wisst ihr, dass ihr das auch auf Spotify, Apple und Co. hören könnt. Mich gibt es überall und meinen tollen Cast, meine tollen Gäste und meine tollen People, die mich immer wieder besuchen mit ihrer Leidenschaft, uns alle gegenseitig anfeuern, ein fantastisches Fest. Und wie ich es schon erwähnte, ich habe ganz, ganz tollen Bonus-Content auf Steady für euch bereit. Meine Deep Dives und die anderen Formate, und für Minimum 5 € im Monat geht es los, und alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen könnt. Aber ihr wisst, alles kann, nichts muss. In diesem Sinne, einen fantastischen Abend. Ciao.
Ciao.